Risiko hat sich gelohnt. Riskier was? Hört sich so leicht an. Es ist immer dann leicht, wenn andere was riskieren müssen, so wie bei diesem Anspiel. Da treffen sich drei Generäle, ein General des Heeres, einer der Luftwaffe, einer der Marine. Und jeder gibt an und sagt, meine Soldaten, das sind die mutigsten Leute. Und der vom Heer, der sagt zu einem Soldaten, sie rennen jetzt dort gegen die Mauer, bis sie einfällt. Der Soldat rennt dagegen und es macht plupp und fällt um, der Soldat. Dann kommt er von der Marine und sagt, meine Männer sind viel mutiger. Und dann sagt er zu einem Matrosen, so, sie nehmen das Enderbeil, sie kraxeln jetzt hier den Mast hoch und schlagen unter sich den Masten ab. Der geht hoch, schlägt den Mast ab, bricht runter, bupp. So mutig sind die Leute. Und wenn sie da so stehen, sagt der Luftwaffengeneral zu einem Soldaten, sie gehen jetzt sofort in die Kantine und holen mir ein kühles Bier. Und der läuft so ganz langsam, schlurft er da weg, geht in die Kantine, kommt wieder angeschlurft mit dem Bier, macht das Bier auf, trinkt das Bier leer und wirft es dem General vor die Füße. Und dann sagt der General, sehen Sie, das ist Mut. Mut, darum geht es heute Morgen, das haben Sie ja gemerkt, Mut, Risiko. Und wie schon Tim Kreutl am Anfang gesagt hat, es geht in der Tat heute um eine mutige Frau. Eine Frau, die etwas riskiert hat, und zwar nicht deswegen, weil das so eine abenteuerlustige Frau war, weil die leichtsinnig war, weil die irgendwie immer so irgendwo den Nervenkitzel gesucht hat, sondern weil es eine Frau war, die irgendwann in ihrem Herzen gespürt hat, da wo ich bin, an dem Platz, in der Funktion, wo ich bin, da bin ich nicht per Zufall, sondern Gott hat mich dahingestellt. Ich habe eine Aufgabe. Gottes verborgenes Handeln und unser Platz im Leben, das ist so das Thema des Buches Esther. Dieses Buch Esther steht im Alten Testament, hat 10 Kapitel, kann ich nur empfehlen, das mal ganz durchzulesen, ist sehr spannend. Diese Königin Esther, sie lebte vor ungefähr 2500 Jahren im Zweistromland, das ist sozusagen heute, wo Irak ist, in dem Gebiet. König war Ahasverus, besser bekannt unter dem Namen Xerxes. Und dieser Xerxes, der hatte ein Reich mit 127 Provinzen. Hauptstadt war Susa, sehr prächtige Stadt, wie man sagt. Und die Historiker sagen, dass dieser Xerxes niemals ein Schwert in die Hand genommen hat. Weil er nämlich ein Doppel-P-Typ war. Ein Doppel-P-Typ. Playboy und Partylöwe. Und man kann das ganze Buch Esther gliedern nach Partys. Ja, gibt's immer laufend Partys. Und alles beginnt damit, dass dieser Xerxes mal wieder so eine Party macht. Und wenn ich sage Partylöwe, dann hat er alles in den Schatten gestellt. Es heißt dort gleich im ersten Kapitel, er macht eine Party von sage und schreibe. 180 Tagen, liebe Gemeinde. 180 Tage. Halbes Jahr. Das heißt, es war eine Fressorgie, eine Sauforgie. Zwischendrin hat er so ein paar Paraden gemacht. Man kann ja nicht immer nur trinken und essen. Ja, irgendwann verreist sein. Also macht er ab und zu so Paraden, damit die Leute sehen, was er alles hier hat. Und irgendwann kommt dann ein Punkt, wo er sagt, jetzt kommt eine ganz besondere Parade. Jetzt sagt er nämlich, jetzt will ich euch meinen Juwel vorführen. Und der Juwel, das war sein Schatzilein Vashti. Und diese Schatzilein Vashti, das hat er nicht deswegen vorgeführt, weil das eine Frau war, die so unglaublich intelligent war oder weil die so wohltätig war oder so eine adlige Abstammung hatte, sondern weil die unglaublich schön war. Das heißt, das war gefragt, Schönheit. Nackte Haut, behängt mit natürlich allem möglichen Klunker, das wollte er jetzt den Leuten hier vorführen. Aber sein Schatzilein macht nicht mit. Die Vashti, die wird sich ungefähr Folgendes gedacht haben. Ich soll hier in der Öffentlichkeit mich begaffen lassen? Ich soll hier Bauchtanz machen vor einem bekifften und besoffenen Publikum? Auf keinen Fall. Und da kann man zunächst mal nur sagen, alle Achtung. Alle Achtung, dass sie sich nicht beugt, dass sie nicht ihre Selbstachtung verliert, diese Vashti, dass sie sich nicht sagt, ich lasse mich hier zur billigen Partynummer machen, sondern dass sie das Ebenbild Gottes, so könnte man sagen, in sich ehrt. Und sie lässt dann eine Mitteilung an den König schicken und diese Mitteilung heißt, danke für die Einladung, aber nein, ich komme nicht. Und sie wusste natürlich, was das bedeutet. Und es ließ nicht lange auf sich warten. Der Xerxes war völlig außer sich, der war wütend. Und er war so wütend, dass er gesagt hat, das ist nicht mehr meine Königin. Hau ab, pack deine Koffer, verschwinde. Er hat sie verstoßen. Und damit verschwindet die Vashti aus der Geschichte von Xerxes. Sie ist keine Königin mehr. Der König, der hatte ein Harem, der hatte viele Frauen, aber er hatte jetzt keine Königin mehr. Und jetzt kommt eben dieser zweite Teil dieser Geschichte, dass diese Berater sagen, lieber König, jetzt müssen wir uns was überlegen. Und ihre Idee ist, wir machen eine Aktion Persiens Next Topmodel. Aus jeder Provinz, das schönste Mädchen, und jetzt, ich habe vorhin gesagt, 127 Provinzen. Also war schon eine einige Auswahl. Und da wurden diese Mädchen da ausgesucht und gebracht in den Palast. Und der König sollte sich also jetzt von diesen 127 Kandidatinnen die aussuchen, wo er sagt, das ist die nächste Königin. Das erinnert fast so ein bisschen an den 86-jährigen Playboy-Gründer Hugh Hefner. Der hat ja noch vor gar nicht allzu langer Zeit mit 86 ein junges Ding geheiratet, die 60 Jahre jünger ist. Und das Interessante ist, es gibt in Amerika ein Fachwort dafür. Ein Fachbegriff, ein eigener Begriff, der heißt Trophy Wife. Trophy Wife, also Trophäenfrau, Beuteweib, Beutefrau, sowas, wenn also so ein junges, hübsches Ding so einen Alten heiratet. Und jetzt kommt diese Esther ins Spiel. Die Esther, die heißt zunächst eigentlich mal noch gar nicht Esther, sie heißt eigentlich Hadassah. Hadassah, sie ist Jüdin, sie kommt weder aus einer reichen noch aus einer adligen Familie, aber sie sieht umwerfend gut aus. Aber sie hat innerlich eine ganze Menge Narben. Es heißt, wird nicht allzu viel erzählt, aber es heißt, dass sie sehr früh hat sie Vater verloren, Mutter verloren und ein Vetter, der hieß Mordechai, dieser Vetter hat sie dann aufgezogen wie ein Vater und hat sich um sie gekümmert. Und nun im Zuge des Wettbewerbs, wird sie nun in diesen königlichen Harem gebracht und der Mordechai, der macht sich natürlich verständlicherweise Sorgen um seine Ziehtochter. Und er sagt, pass auf, wie du dich da verhältst als Jüdin. Pass auf, lass die nicht gleich merken, dass du eigentlich eine Jüdin bist. Sprich Persisch. Und nimm vielleicht mal zur Sicherheit einen persischen Namen an. Naja, okay, wie wär's mit Esther? Esther, du nennst dich jetzt einfach Esther, persischer Name, dann fällst du nicht so schnell auf. Und vielleicht kommst du irgendwie heil aus dieser Geschichte wieder raus. Und dann geht das los, dann kommt diese Esther in den königlichen Schönheitssalon, dann wird sie so richtig aufgebrezelt, baden, Körper mit Öl, Creme pflegen, Gesichtsmaske, Haarstylen, Maniküre und so weiter. Das dauert, das kennt man ja. Mach mal eine Umfrage. Wer hat sich für ein Date schon mal länger als 15 Minuten gestylt? Okay, nur ein? Zwei? Wer hat sich schon mal länger als eine halbe Stunde für ein Date gestylt? Wer hat sich schon mal länger für ein Date schön gemacht, als das Date gedauert hat? Und wer fand das Stylen schöner als das Date? Naja, gut, lassen wir's. Also auf jeden Fall bringt diese Esther hier ein ganzes Jahr lang in so einer, könnte man sagen, königlichen Beauty-Farm zu. Und das Ergebnis kann sich dann wirklich sehen lassen. Xerxes ist hin und weg und die Wahl steht fest, Esther, dieses jüdische Waisenkind, sie wird die neue Königin von Persien. Und das klingt so wie so eine Geschichte aus Tausend und einer Nacht und die könnte jetzt an dieser Stelle ja zu Ende sein. So nach dem Motto, und Esther lebte fortan im Palast, fröhlich und glücklich und mit Freuden ihr Leben lang. Aber die eigentliche Herausforderung für Esther, die steht noch aus, die kommt erst noch. Und zwar fängt es damit an, dass es ein Problem mit einem Mann in diesem Reich gibt. Und zwar der zweitmächtigste Mann, Haman, Großwesir nannte man diese Leute, der zweitmächtigste Mann, der hatte einen totalen Groll und Hass gegen alles Fremdländische. Und er war so größenwahnsinnig, dass er gesagt hat, ich möchte, dass jeder in diesem Reich vor mir niederfällt. Und das war jetzt nicht nur so einen schönen Grüß Gott sagen, sondern das war klar, das war fast eine religiöse Bekundung. Du bist unser Meister, unser Herr, unser Gott, Haman. Und das hat er durchgesetzt, dass das sogar vom König unterschrieben wurde, ein Edikt. Jeder muss vor diesem Haman niederfallen und ihn fast wie einen Gott verehren. Und das haben die Leute natürlich auch gemacht, bis auf einen, nämlich Mordechai. War ja auch Jude. Und er hat gesagt, ich falle nicht vor einem Menschen nieder, ich habe einen Gott, aber nicht du. Und das wurde dem Haman berichtet und er war dann so aufgebracht und so verärgert, dass er gesagt hat, nicht nur der Mordechai kommt auf meine Todesliste, sondern alle, die zu diesem Volk gehören, alle Juden, die müssen alle umgebracht werden, alle weg. Und er hat eben, wie gesagt, dieses Edikt von Xerxes, diese Vollmacht am 13. des letzten Monats, da sollte dieser Pogrom stattfinden, Mordechai und die Juden umgebracht werden. Die Esther, die hat noch gar nichts mitbekommen. Die saß da in ihrem königlichen Palast. Aber der Mordechai, der wusste es natürlich. Und der hat, ganz interessant, der hat dann dort vor dem Palast demonstriert, er hat seine Kleider abgelegt, hat sich mit Dreck beworfen, mit Sack und Asche demonstriert gegen das Unrecht. Und gesagt, halt, stopp. Und das ist manchmal so. Manchmal muss jemand aufstehen und muss sagen, das muss aufhören. Das geht nicht, so geht das nicht. Stopp. Das geht nicht, dass Menschen verfolgt werden. Das geht nicht, dass Christen wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Das geht nicht. Jemand muss sagen, stopp, was hier geschieht, ist nicht in Ordnung. Und dann kommt dieser Mordechai zu der Esther und sagt, Esther, hör mal her. Überleg mal, du bist in einer ganz anderen Position als wir, Königin. Und jetzt kommt's auf dich an. Jetzt musst du den Mund aufmachen und jetzt musst du was tun. Geh zum König und guck, dass du dieses Rad wieder zurückdrehen kannst. Das Unheil aufhalten. Und wir haben es vorhin schon gehört, auch in dieser Lesung. Das war aber nicht so ganz einfach, weil das war eben dort so. Der König, der war wirklich so in Allmachtsfantasie. Keiner darf zu ihm kommen, wenn er ihn nicht ruft. Nicht mal die Königin. Und 30 Tage lang hat er sie nicht mehr rufen lassen. Das heißt, ihre Karten, ihre Aktien standen zurzeit nicht wirklich gut bei diesem König. Und wenn sie einfach selber reingeht, das kann ihr Todesurteil sein. Es sei denn, er steckt das Schwert oder den Zepter ihr entgegen und begnadigt sie quasi. Aber es war also eine gefährliche Sache. Und in dieser Situation hätten sicherlich viele gesagt, also okay Esther, das wollen wir jetzt ja nicht von dir erwarten. Wir wollen jetzt nicht erwarten, dass du da jetzt hier Selbstmord da begehst. Können wir verstehen. Aber der Mordechai lässt nicht locker und er sagt, ich lese nochmal einige Verse. Er sagt, als Esthers Worte Mordechai gesagt wurden, ließ Mordechai Esther antworten. Denke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Palast des Königs bist. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, so wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort den Juden erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Esther ließ Mordechai antworten, so geh hin und versammle alle Juden, die in Susa sind, fastet mit mir, dass ihr nicht esst und trinkt 3 Tage lang weder Tag und Nacht. Und auch ich und meine Dienerinnen wollen fasten. Und dann will ich zum König gehen, entgegen dem Gesetz, komme ich um, so komme ich um. Und das ist jetzt die Wendung. Früher am Anfang hat der Mordechai gesagt, nicht auffallen. Andere Name annehmen, andere Sprache, ja, nicht auffallen. Aber jetzt ist ein ganz anderer Punkt. Jetzt sagt er, jetzt ist was anderes. Jetzt musst du mutig sein. Jetzt musst du was riskieren. Jetzt musst du aus der Deckung rauskommen. Jetzt liegt's an dir. Jetzt geht's nicht mehr nur um dein privates Glück und um dein schönes Leben, deine Sicherheit, sondern mach den Mund auf. Wenn nicht, was passiert dann? Ja, liebe Gemeinde, was passiert dann? Wir würden ja denken, wenn du jetzt nichts machst, dann gibt's die Katastrophe. Dann geht alles den Bach runter. Aber Mordechai sagt es nicht. Er sagt, wenn du nicht aufstehst und den Mund aufmachst, dann kommt die Rettung von anderswoher. Und das heißt, damit macht er deutlich auch für uns, das Reich Gottes hängt nicht an uns. Gottes Pläne sind nicht von uns abhängig. Gott kommt zu seinem Ziel mit uns oder ohne uns. Gott lässt den Plan nicht deswegen scheitern, weil einer sozusagen nichts riskiert. Gott hat einen Plan B. Und das ist die Aussage, das heißt, liebe Esther, mach dir klar, wenn du jetzt kneifst, dann war dein ganzer Weg bis hierher im Prinzip vergebens. All dein Auf und Ab und was du alles mitgemacht hast, deine schwere Kindheit, deine Zeit im Harem, jetzt die königliche Würde, alles, das war dann umsonst. Jetzt ist deine Stunde. Und vielleicht hat das alles nur so kommen müssen, damit du jetzt in dieser Situation bist, um was Wichtiges und Entscheidendes zu machen. Es geht jetzt nicht um dein Vergnügen. Es geht nicht um dein persönliches Heil, ein ruhiges Leben zu genießen, sondern dein Leben hat einen tieferen Sinn. Viel später wird Winston Churchill einmal Folgendes sagen. Er hat mal gesagt, für jeden kommt die Stunde, in der ihm auf die Schulter getippt wird und er bekommt die Chance, etwas Besonderes zu tun, das nur er tun kann. Und wenn er das dann tut, dann werden das die besten Momente in seinem Leben. Und Mordechai sagt, Esther, willst du das verpassen? Willst du das verpassen? Du bist jetzt Teil von einem Größeren. Du kannst dem Bösen widerstehen, du kannst Leben retten, du kannst ein wichtiges Mosaikteil sein in diesem Plan Gottes mit dieser Welt. Das einfache jüdische Mädchen. Entscheide dich. Und dann entscheidet sich die Esther. Und sie sagt, okay, ich werde das machen. Ich riskiere das nicht einfach so, sondern wir werden fasten, wir werden beten, wir werden Gott um seine Hilfe bitten, um seine Gnade bitten und dann will ich das tun. Aber ich tue es. Und wenn ich untergehe, dann gehe ich unter. Wer an seinem Leben festhält, der wird es verlieren, sagt Jesus mal. Wer es um meinetwillen einsetzt und riskiert, der wird es gewinnen. Und aus Zeitgründen kann ich jetzt das Übrige nur noch ganz kurz zusammenfassen. Jetzt kommt es so, dass diese Esther wieder bei einer Party, ich habe ja gesagt, das ganze Buch Esther lauter Partys, wieder bei so einer Party, da sitzt die Esther dann bei dem König und sie sagt, und sie bittet ihren König, dass er diese bösen Pläne von dem Haman verhindert. Und sie bringt dabei den Namen Mordechai nochmal ins Spiel. Und der König erinnert sich, sagt, ach, der Mordechai, ja, der hat doch mal was ganz Wichtiges für mich getan. Er hat mal einen Mordplan aufgedeckt, dem habe ich ja noch gar nie gedankt dafür, ihn gar nie geehrt. Und dann muss der Haman öffentlich den Mordechai ehren, ihm die Ehre geben. Und als dann die Esther noch erzählt, ja, und dieser Haman hat ja noch viel Schlimmeres vor, der will mich, und jetzt outet sie sich, jüdische Abstammung und die zu meinem Volk gehören, er will uns umbringen. Da ist der König völlig außer sich und sagt, das ist ja ein Skandal, hat es ja noch gar nie gegeben. Und der Galgen, den der Haman schon aufgebaut hat für den Mordechai, da hängt am Schluss dann der Haman selber. Und der König gibt auch dem jüdischen Volk auch die Vollmacht, dass sie sich verteidigen dürfen gegen ihre Feinde. Und das geschieht dann nämlich genau an dem Tag, an diesem 13. dieses Monats, wo eigentlich die Juden hätten umgebracht werden sollen. Und deswegen wird bis heute bei den Juden dieser Tag gefeiert als Purimfest. Das ist das Purimfest, wo man daran denkt, ja, wie diese Frau Esther interveniert hat und wie dann den Juden die Möglichkeit gegeben wurde, sich da auch zu verteidigen. Und immer wenn der Name Haman fällt, dann machen die Leute ganz viel mit Rasseln, Lärm und so weiter. Und es gibt Kuchen, es gibt Lesungen aus dem Buch Esther, man erinnert sich an diese Esther. Und das nur, weil diese Frau Mut gezeigt hat, im Gottvertrauen etwas riskiert hat. Wir werden wahrscheinlich nie in so eine Position kommen, politisch, so wie diese Esther. Aber wir sollten uns darüber mal Gedanken machen, dass es vielleicht doch kein Zufall ist, dass wir gerade da sind, wo wir sind. Dass Gott uns mit einer guten Absicht an den Platz gestellt hat, wo wir sind, weil er etwas vorhat. Und wir denken ja oft, wenn wir so über unser Leben nachschauen, über diese Abschnitte in unserem Leben, dass wir sagen, ich verstehe nicht, warum hat es in meinem Leben das gegeben und das und jenes und manches war nicht so gut und dann wieder eine Sackgasse und wieder Umkehr. Warum ist das immer so gelaufen? Und vielleicht, damit wir an den Platz kommen, wo Gott etwas mit uns machen möchte, wo er uns gebrauchen möchte. Weil wir jetzt was tun können, was Not ist. Wo wir auf einmal merken, da tippt mir jemand auf die Schulter und sagt, jetzt mach da den Mund auf, streck die Hand aus, bring dich ein, mach etwas. Mach etwas vielleicht für die vernachlässigten Kinder in der Nachbarschaft. Mach etwas für Menschen, die ohne Hoffnung sind, die Gott und Jesus nicht kennen. Schau den Nachbarn an, die Nachbarin, die nicht mehr recht zurechtkommt. Der kranke Kollege, der deine Hilfe braucht. Riskier was, mach was, tu was. Vielleicht aber auch, mach jetzt den Schritt wirklich voll zum Glauben. Leg dein Leben in die Hand Gottes, in die Hand von Jesus. Mach jetzt wirklich sozusagen mal den Sack zu. Mach den Schritt, riskier was. Und Gott sucht zu allen Menschen, allen Zeiten Menschen, die etwas tun. Die sagen, wie später der Martin Luther, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Und sowas zu sagen, das wäre nämlich völlig vermessen, wenn es jetzt nur darum ginge, dass wir unsere persönlichen Ansichten oder Wünsche vorgeben oder irgendwelche Macht ausüben wollen. Aber dieser Mut, dieses Risiko ist wichtig, wenn es darum geht, um das Bekenntnis zu Gott, zu Jesus Christus, um die Wahrheit, oder wenn es um Unterdrückung von Menschen geht. Und das ist es bei uns, denke ich, heute hier in Deutschland. Es gehört heute in Deutschland Mut dazu, wenn man aufsteht und zum Beispiel sagt, nach den Aussagen der Bibel und nach den Aussagen von Jesus kommt man in den Himmel, wenn man eine Beziehung zu Jesus hat. Und nein, nicht alle Religionen glauben an den gleichen Gott. Und es gehört Mut dazu, wenn man heute in Deutschland aufsteht und sagt, Gottes Plan für die engste Lebensgemeinschaft ist die Ehe von einem Mann und einer Frau. Und die Genderideologie ist schöpfungswidrig. Und es gehört Mut dazu, wenn man heute aufsteht und sagt, Leute, bei einer Abtreibung wird nicht ein Zellklumpen entfernt, sondern menschliches Leben zerstört. Und es gehört Mut dazu, wenn Eltern heute sagen, meine wichtigste Aufgabe als Eltern ist es nicht, meine Arbeitskraft möglichst schnell und möglichst umfassend der Wirtschaft zur Verfügung zu stellen, sondern den Kindern da zu sein, einen Ort der Geborgenheit, der Liebe, der Wertschätzung zu geben. Aufstehen, Mund aufmachen, alternativ leben, intervenieren, da braucht's Mut. Und es ist klar, man weiß nicht, wie es ausgeht. Da macht man sich nicht immer beliebt. Das Gegenteil ist oft der Fall. Und es fordert Gott Vertrauen. Aber was wäre mit den Juden passiert in diesem persischen Reich? Wo wäre die Christenheit, wenn Martin Luther nicht den Mut gehabt hätte, Missstände anzuprangern? Und nochmal, Esther war kein Superstar. Sie war eigentlich von der Abstammung ein schlichtes Mädchen. Und als es ernst wurde, hat sie ja gesagt, wer ich? Ich? Soll das machen? Und Mordechai sagt, ja du, genau du. Du Schüler, du Student. Wer ich? Ja, genau du. Du Vater, Mutter, Großvater, du hast jetzt den Auftrag. Wer ich? Ja, genau du. Genau du, du Rentner, der du gedacht hast, jetzt lassen wir es locker angehen. Verantwortung weg. Genau du. Wer ich? Ja, genau du. Du zurückhaltender Mensch, der vielleicht denkt, was kann ich schon tun? Was habe ich schon für Einflussmöglichkeiten, für Gaben? Genau du. Wer ich? Ja, genau du. Du, der du vielleicht erst einmal, zweimal im Gottesdienst warst und sagst, wer ich? Genau du. Genau du, dessen Leben durch Gottes Regie mal bergauf, mal bergab ging. Aber genau deswegen, damit du zur rechten Zeit am rechten Ort bist, und damit du mit Gottes Hilfe etwas bewirken kannst. Und damit du ein wichtiges Mosaiksteinchen wirst in Gottes großer Geschichte mit dieser Welt. Und wer in diesem Sinne was riskieren will, der kann jetzt sagen, Amen.